Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Radio DRS 2, Sie hören Kontext mit Sabine Bitter. Vor 40 Jahren, in der Nacht auf den 21. August 1968, geschah, was Schweizer Politiker während des Kalten Kriegs oft befürchtet hatten. Die Sowjets rückten nach Westen vor und griffen einen Kleinstaat an. Panzertruppen der Sowjets und vier weiteren Staaten des Warschauer Pakts besetzten die Tschechoslowakei. Sie zerschlugen dabei die Hoffnung des Prager Frühlings, die Hoffnung nämlich, dass sich eine sozialistische Wirtschaftsform mit demokratischen Freiheiten verbinden ließ. Doch diese Idee des Sozialismus mit menschlichem Gesicht, wie es hieß, wurde im Spätsommer von den Sowjets im Keim erstickt. Kontext heute mit einer historischen Dokumentation. Der Prager Frühling von 1968 folgte auf eine lange Zeit der politischen Starre und gesellschaftlichen Lethargie in der Tschechoslowakei. Die Bevölkerung hatte in den 1960er Jahren unter einer anhaltenden wirtschaftlichen Krise gelitten. Die Nahrungsmittel waren knapp, die Preise hoch und oft fiel der Strom aus. Denn in vielen verstaatlichten Betrieben wurde nicht produktiv gearbeitet. Die Historikerin Helena Kanya, die damals als junge Journalistin in Prag lebte, erinnert sich heute.
Es war trostlos. Der Alltag im realen Sozialismus war nicht gerade lustig. Es war alles grau im Grau. Aber Anfang der 60er Jahre begann langsam die Liberalisierung. Man musste liberalisieren, weil die wirtschaftliche Lage so miserabel war. Sogar die Arbeiter wurden unruhig und deswegen kamen langsam gewisse Reformen in der Kultur, in der Politik, in der Arbeit.
Die Historikerin hat in der Universitätsbibliothek Basel vor kurzem eine Ausstellung über den Prager Frühling realisiert, die demnächst im Schloss Rheinbeck bei Hamburg und in Prag gezeigt wird. Die schlechte Wirtschaftslage habe die politischen Veränderungen beschleunigt, sagt Helena Kanya. Der tschechische Wirtschaftswissenschaftler Otaschik etwa versuchte den Staatspräsidenten und kommunistischen Parteichef Antonín Novotný von der Notwendigkeit einer Reform zu überzeugen. Dies schien nicht so schwierig, denn die beiden hatten eine gemeinsame Vergangenheit.
Otaschik und Antonín Novotný kannten sich aus dem Konzentrationslager Mauthausen. Schick wurde im Sommer 1941 von der Gestapo verhaftet als junger Kommunist. Otaschik war 21 Jahre alt und er hat sich im Widerstand engagiert. Es war ein großes Glück, dass er im Sommer 1941 und nicht später verhaftet worden war, weil sonst wäre er nach Auschwitz gekommen. Er hat 4 Jahre lang in Mauthausen mit Novotný verbracht. Novotný vertraute ihm und deswegen war er bereit, von ihm die Vorschläge für eine neue Wirtschaftsreform anzunehmen.
Der Ökonome Otaschik ging später ins Schweizer Exil und wurde Professor an der Hochschule St. Gallen. Er war überzeugt, dass es zwischen Kommunismus und Kapitalismus einen dritten Weg geben müsse. Dazu Helena Kanya.
Das wäre eine Revolution gewesen. Das wäre eine sozialistische Marktwirtschaft gewesen. Die Betriebe sollten selbstständig werden, sie sollten von den Betriebsräten geführt werden und sie sollten auch selbstständige Planung verwirklichen können, weil die staatliche Planung war für nichts, für die Katz. Weil sie haben sich nicht nach den Wünschen von den Konsumenten gerichtet, sondern nach Ideen. Und diese Ideen kamen meistens aus der Sowjetunion und waren wirklich weltfremd.
Dank der guten Verbindung zum Staatspräsidenten konnte Otaschik seinen Reformvorschlag im Gespräch halten.
Die Reform wurde diskutiert, die Betriebsbelegschaften waren begeistert, die Ökonomen waren entsetzt, weil sie die Erneuerung des Kapitalismus befürchtet haben, aber die Reform wurde nie vollständig abgelehnt. 1968 hat man die Ideen von Schick neu aufgegriffen und im sogenannten Aktionsprogramm verankert. Erst nach dem Abklingen des Prager Frühlings wurde diese Reform gestoppt.
Zur Diskussion über eine Wirtschaftsreform kam hinzu, dass der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow eine außenpolitische Öffnung in der Tschechoslowakei zuließ. Die Staatsgrenzen öffneten sich für Touristen und ihre Devisen. Und umgekehrt durften Wissenschaftler, Techniker und Künstlerinnen dienstlich ins westliche Ausland reisen.
Das war die sogenannte Tauperiode. Und diese Tauperiode hat Nikita Chruschtschow 1956 eingeleitet. Aber in der ehemaligen Tschechoslowakei kam es zu einer Verspätung, weil die Parteifunktionäre, auch der Antonín Novotný, alle an den politischen Prozessen in den 50er Jahren beteiligt waren, haben sie diese Reform, diese Entstalinisierung gebremst. Erst Ende 1962 hat man die Doktrine der Entstalinisierung gut geheißen und 1963 hat man sie realisiert. Es wurden die sogenannten slowakischen Nationalisten rehabilitiert. Es gab eine Historikerkommission, die sich mit den Prozessen beschäftigt hat.
Die Justizverbrechen in der Tschechoslowakei in den 1950er Jahren lasteten schwer auf dem politischen Establishment und der Bevölkerung. Regimekritikern wurde damals gnadenlos der Prozess gemacht. Viele wurden umgebracht und ihre Familien monatelang isoliert. Einer der größten Schauprozesse der Nachkriegszeit führte zur Hinrichtung zahlreicher Juden, die hohe Positionen eingenommen hatten. Die Sowjets benutzten den Vorwand einer zionistischen Verschwörung, um politisch unbequeme Genossen loszuwerden. Darunter war Rudolf Slansky, der 1952 hingerichtet wurde. Seine Frau Josefa Slanska berichtete 1968 im Schweizer Radio:
Er war verurteilt als ein Staatsverräter, als Spione und sogar als Mörder der Genossen Schwärmer. Er war zu Tode verurteilt und am 3. Dezember 1952 wurde er hingerichtet.
Slanskys Asche wurde dem Streusplitt des Winterdienstes beigemischt und auf einer Prager Straße verteilt. Diese Justizverbrechen der 1950er Jahre mussten früher oder später erneut und verstärkt zur Sprache kommen.
Jetzt kann man sagen, ist die dritte Welle der Rehabilitationen und ich denke, das wird schon viel gründlicher und viel ehrlicher gemacht. Und die Revisionskommission der CK der Partei hat schon den Vorschlag gegeben, dass Slansky auch politisch rehabilitiert sein soll.
Diese drei Bewegungen, die Diskussion über eine Wirtschaftsreform, die außenpolitische Öffnung und die Entstalinisierung, führten in den 1960er Jahren zu Meinungsverschiedenheiten in der Partei. Es entstanden zwei Lager, die Hardliner-Kommunisten und die progressiven Reformkommunisten. Das starre Parteikorsett wurde so ebenfalls ideologisch aufgelockert. Dies hatte zur Folge, dass das kulturelle Leben im Land aufblühte. Junge Autoren wie Milan Kundera oder Ivan Klima meldeten sich zu Wort. Die Werke des Schriftstellers Franz Kafka wurden neu aufgelegt. Die verdrängte Prager deutsche Literatur war ab 1963 Thema von international beachteten Tagungen. Wissenschaftler begannen in den Universitäten über die Tabus des Stalinismus zu diskutieren, während Journalistinnen sich zunehmend mit der Zensur anlegten. Es entstanden Kleintheater und die avantgardistischen Filme der Neuen Welle beleuchteten erstmals das realsozialistische Alltagsleben. 1967 fand sogar ein Kongress gegen Unfreiheit und Zensur statt. Dazu die Historikerin Helena Kania.
Zum ersten Mal hat man in aller Öffentlichkeit ganz offen darüber gesprochen, dass man in der Unfreiheit lebt, dass man unzufrieden ist und dass der realsozialistische Alltag unerträglich ist. Und bei diesem Schriftstellerkongress kam es zu einem Eklat. Der Parteisekretär Jiří Hendrich hat wütend den Kongress verlassen. Die Schriftsteller haben weiter protestiert. Es war unter anderem auch der Václav Havel dabei. Das war der einzige Parteilose unter den Schriftstellern. Die Kommunisten unter den Schriftstellern wurden nachher alle bestraft, sie wurden aus der Partei ausgeschlossen und vor allem wurde die Schriftstellerzeitung Literarni Noviny, die Literaturzeitung, im September 1967 verboten.
Die kommunistische Partei hatte in den eigenen Reihen ein Problem. Neben den Schriftstellern opponierten auch die slowakischen Kommunisten gegen die Prager Zentralisten. Staatspräsident Antonín Novotný schickte deshalb den Slowaken Alexander Dubček nach Bratislava, um dort die Wogen zu glätten. Doch Novotný hatte sich in Dubček schwer getäuscht.
Dubček war ein ganz lieber, sanfter Mensch, der 1963 nach Bratislava geschickt wurde, weil er zuverlässig war. Aber Novotný hat etwas vergessen, dass dieser zuverlässige Genosse in der Sowjetunion aufgewachsen ist. Dubček hat dort auch seine Maschinenschlosslehre gemacht. Nachher ist er 1939 in der Slowakei in die Kommunistische Partei eingetreten. Er nahm Kontakt mit anderen intellektuellen Kommunisten und er hat mit ihnen 1944 an dem nationalistischen Aufstand gegen den slowakischen Faschismus teilgenommen. Und das waren seine Genossen, seine Kameraden, seine Freunde. Und Dubček musste erleben als Parteifunktionär, wie diese Leute alle verurteilt worden sind, wie sie gefoltert worden sind, wie sie jahrelang in Gefängnis einsaßen. Und als er 1963 nach Bratislava kam, hat er sie unterstützt. Sie wurden gerade von der historischen Kommission rehabilitiert und er hat sie leben lassen.
Dubček ließ es sogar zu, dass Schriftsteller, die in Prag Schreibverbot hatten, ihre Texte in den slowakischen Literaturzeitschriften veröffentlichen konnten. Weiter kritisierte Dubček den Staatspräsidenten Novotný offen und hatte damit die slowakische Bevölkerung hinter sich, die sich von Novotný immer wieder beleidigt fühlte. So verlor der Staatspräsident zunehmend die Unterstützung. Anfang 1968 kam es zum Machtwechsel. Alexander Dubček wurde Parteichef, Ludwig Svoboda Staatschef. Eine erste und politisch folgenreiche Neuerung war, dass im Frühjahr 1968 die Zensur abgeschafft wurde. Dazu sagte der damalige Leiter des Auslandressorts des Prager Rundfunks, Czesmir Suchy, im Schweizer Radio:
Früher mussten wir alles, was wir geschrieben haben, der Zensur vorlegen, obwohl wir, die auf dem Gebiet der Außenpolitik arbeiten, wir hatten nicht so viele Schwierigkeiten mit der Zensur. Größere Änderung der Situation ist für die Kollegen, die auf dem Gebiet der Innenpolitik arbeiten. Also die sind wirklich jetzt ganz frei.
Nun konnten auch Zeitungen, die nicht linientreu waren, plötzlich zügig ausgeliefert werden. Außerdem hielt ein sogenanntes Aktionsprogramm die neuen politischen Rechte fest, die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit etwa. Andere Parteien wurden plötzlich zugelassen. Viele Intellektuelle und Künstler unterstützten die Reformkommunisten und leisteten ihren eigenen Beitrag. So wurde ein Lied der Sängerin Marta Kubischowa mit dem Titel »Gebet für Marta« zur Hymne des politischen Aufbruchs. Ein Lied, das von einem Land handelt, in dem Frieden herrscht.
Z oblohy mrak, z volna odpluva. A každý skrýzí se tu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas.
Die geistige Liberalisierung ließ große Hoffnungen aufkommen. Der Radiomann Cesmir Suchi meinte 1968 im Schweizer Radio:
Wir wollen Sozialismus mit mehr Freiheit haben. Und wir wollen beweisen, dass es geht. Und wir denken, dass wir damit eine große Hilfe der kommunistischen Bewegung in der ganzen Welt machen können, weil wir wissen, dass für Westen nur dann Sozialismus attraktiv sein kann, wenn er für den westlichen Bürger keine Verlust der Freiheit bedeutet.
Je mehr dieser sogenannte Sozialismus mit menschlichem Gesicht in Griffnähe zu rücken schien, desto mehr wurde er für die stramm kommunistische Führungskrew der UdSSR zum Problem, weil mit der Kritik am realen Kommunismus auch ihre Autorität in Frage gestellt wurde. Die Sowjets verschärften deshalb ihre Politik der Einschüchterung. Im Juni 1968 führten sie mit 4 Staaten des Warschauer Pakts Militärmanöver in der Tschechoslowakei durch. Sie zogen dann die Truppen zwar zurück, blieben aber auf der anderen Seite der Staatsgrenze stationiert. Von dort aus fuhren sie in der Nacht auf den 21. August los, um die Tschechoslowakei zu besetzen. Bereits in den Morgenstunden meldete der österreichische Rundfunk:
Um 2 Uhr früh kam folgende Meldung über Radio Prag.
Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
Und hier die Übersetzung. Gestern am 20. August um 23 Uhr haben Truppen der Sowjetunion, der Polnischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Ungarischen Volksrepublik und der Bulgarischen Volksrepublik die Grenzen der Tschechoslowakischen Republik überschritten. Dies geschah ohne Wissen des Vorsitzenden der Nationalversammlung, des Präsidenten der Republik, des Ministerpräsidenten und des ersten Sekretärs der Tschechoslowakischen Zentralkomitees. Das Präsidium des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Republik ruft alle Bürger unserer Republik auf, die Ruhe zu bewahren und den marschierenden Truppen keinen Widerstand zu leisten. Unsere Armee, Sicherheitskräfte und die Volksmiliz sind nicht angewiesen worden, das Land zu verteidigen. Das Zentralkomitee der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei betrachtet diesen Akt als Verletzung der fundamentalen Prinzipien der Beziehungen zwischen sozialistischen Staaten und der Prinzipien des internationalen Rechtes.
Die Historikerin Helena Kanja lebte damals als junge Journalistin in Prag. Sie erinnert sich noch heute an jene Nacht.
Es war ein Schock. Wir waren absolut überrascht, weil wir wollten es nicht wahrhaben, dass die Sowjets und die anderen Brüder unsere Republik okkupieren werden. Wir haben gemeint, dass sie es nach 12 Jahren nach der ungarischen Okkupation nicht realisieren dürfen, dass das der Westen nicht zulässt. Aber da haben wir uns bitter getäuscht. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, weil das ständige Brummen der Flugzeuge hat mich ständig geweckt und ich wusste, dass es Krieg ist. Ich wollte nicht einmal Radio hören am Morgen, weil man will die bittere Wahrheit nicht erfahren. Dann bin ich auf die Straße gegangen und das Erste, was ich gesehen habe, dass die Leute große Schlangen angestanden sind. Sie haben angekauft wie in einem Krieg. Sie wollten Vorräte haben. Und ich ging in die Redaktion. Ich musste mit einem Bus fahren und unterwegs trafen wir die Panzer.
Das DDR-Radio sprach in jenen Tagen nicht von einer Okkupation, sondern davon, dass die Tschechoslowakei die sozialistischen Nachbarländer um Hilfe gebeten hätte, um den Rechtsrutsch, wie es in der DDR hieß, zu stoppen.
Wie durch Rundfunk und Fernsehen bekannt geworden, haben dem Sozialismus treu ergebene Persönlichkeiten der Partei und des Staates der CSSR am 20. August offen den Kampf zum Schutze der sozialistischen Staatsordnung gegen die konterrevolutionären Umtriebe aufgenommen. Dies wurde notwendig, nachdem durch einen verschärften Rechtskurs einer Gruppe in der Führung der KPC und die erhöhte Aktivität der antisozialistischen Kräfte eine akute politische Krise in der CSSR ausgelöst worden war. Diese Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik haben sich am 21. August an die Regierungen der mit der CSSR verbündeten Staaten der Volksrepublik Bulgarien, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der Ungarischen Volksrepublik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken mit der Bitte gewandt, in Anbetracht der durch die Wühlarbeit der konterrevolutionären Elemente und der Einmischungsbestrebungen der imperialistischen Mächte entstandenen Gefahr, dem tschechoslowakischen Brudervolk und Bruderstaat unverzüglich jegliche Hilfe, einschließlich militärischer Hilfe, zu erweisen. Entsprechend den abgeschlossenen Verträgen über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit haben die Ministerräte der sozialistischen Bruderländer diesem Ersuchen entsprochen.
Die Bilanz der Okkupation: 94 Tote und mehrere hundert Verletzte. Der Widerstand der Tschechoslowaken war friedlich, aber subversiv. Die Plakatwände wurden mit Karikaturen vollgepflastert, die an die Besetzung von 1939 durch die deutschen Nationalsozialisten erinnerten. Die Soldaten der sogenannten Bruderländer bekamen nichts zu trinken und nichts zu essen, sondern wurden mit politischen Traktaten gefüttert. Und weiter?
Original, obwohl ein wenig hart, war es auch, dass man die Straßenschilder und die Wegweiser entfernt hat. Man hat sie übermalt mit Kilometerangaben nach Moskau, nach Alma-Ata, nach Berlin, nach Sofia. Und die armen Soldaten haben gemeint, dass sie in Westdeutschland sind, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen sei. Die wurden von ihren Politruks, von ihren politischen Kommissaren so instruiert.
Trotz des friedlichen Widerstands waren die Politiker im Westen alarmiert. Der damalige Schweizer Nationalratspräsident Hans Gonzet, der auch Präsident der Bauerngewerbe- und Bürgerpartei, der BGB, war, meinte noch am gleichen Tag im Schweizer Radio:
Der Einmarsch der Truppen des Warschau-Paktes und die Besetzung der Tschechoslowakei ist für uns alle ein gewaltiger Schock. Er zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass die Souveränität und die Grenzen eines Kleinstaates in einer exponierten Lage nicht respektiert werden. Dass die Erklärungen von Freundschaft und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates leere Versprechen sind. Dass die kleinsten Regungen eines Volkes für ein klein wenig mehr Freiheit gewaltsam unterdrückt werden. Die vielen Berichte und Bilder, in denen sich das Volk seiner kleinen Freiheit freute, die wir in den letzten Wochen und Monaten in unseren Zeitungen, im Radio und an der Television gelesen, gehört und gesehen haben, erinnern wir uns nur an den begeisterten Empfang des jugoslawischen Parteichefs Tito in Prag zum Beispiel. Alle diese Berichte und Bilder werden nun für Jahre verschwinden. Dieses Wissen drückt uns am heutigen Tag und stimmt uns traurig. Unsere Sympathie gehört dem tschechoslowakischen Volke, das diesen Tag innerhalb von 20 Jahren zum zweiten Mal erleben muss.
In der Schweiz reagierte man mit Fackelzügen, Schweigemärschen und Protestnoten. Studierende des Technikums Burgdorf etwa verlasen auf dem Berner Münsterplatz ein Telegramm.
An die Botschaft der UdSSR. Mit Bestürzung haben wir zur Kenntnis genommen, auf welch brutale und gemeine Art die Sowjetunion die einfachsten Selbstbestimmungsrechte des Bündnispartners Tschechoslowakei unterdrückt. Von Neuem hat die Sowjetunion ihr wahres Gesicht gezeigt und die Unglaubwürdigkeit ihrer Friedensbeteuerungen endgültig unter Beweis gestellt. Der Einmarsch der Sowjettruppen erfüllt uns mit Abscheu. Unsere Gedanken sind mit dem tschechoslowakischen Volk.
Die Solidarität mit der Bevölkerung in der Tschechoslowakei war groß. Die Schweiz war sofort bereit, politische Flüchtlinge aufzunehmen. Von den 150.000 Frauen und Männern, die ihre Heimat verließen, kamen rund 13.000 in die Schweiz. Dazu sagt Helena Kanya, die 1969 nach Zürich kam:
Die Flüchtlinge wurden mit offenen Armen aufgenommen. Sie haben Wohnungen bekommen, sie haben Arbeit bekommen. Es war die Zeit der Konjunktur. Die Flüchtlinge waren auch gut ausgebildet. Sie haben mindestens Matur gehabt. Sehr viele Hochschulabsolventen waren dabei, sehr viele Ärzte, Chemiker. Und die haben alle gleich Stellen bekommen. Die Jungen durften studieren, sie haben Stipendien bekommen. Ich durfte auch nochmals studieren. Das war natürlich eine Gnade des zweiten Studiums. Das war etwas Enormes. Also die Bedingungen waren wunderbar.
Schwieriger war die Situation für jene Flüchtlinge, die in ihrer Heimat einer Arbeit nachgingen, die stark an ihre Muttersprache gebunden war. So arbeitete die junge Journalistin Helena Kanya damals zunächst beim Bodenpersonal des Wizz Air. Besonders für die tschechoslowakischen Frauen war der Neuanfang in der Schweiz mit ungeahnten Hindernissen verbunden. Mit dem Selbstverständnis, weiterhin in qualifizierten Berufen zu arbeiten, eckten sie hier an. Eine Regieassistentin musste erfahren, dass der Basler Theaterdirektor und ein prominenter Regisseur meinten, Frauen seien gut als Fernsehregisseurinnen, fürs Theater aber reiche es nicht. Zu jenen, die in ihrer Heimat geblieben sind, gehörte die Sängerin Marta Kubischowa, die in den 1970er Jahren mit dem Schriftsteller Václav Havel in der Bürgerrechtsbewegung aktiv war. Die verbliebenen Dissidentinnen und Dissidenten lebten abgeschottet unter sich und einige kamen ins Gefängnis. Erst nach der eigentlichen Wende, über 20 Jahre später, 1989, konnten sie wieder öffentlich auftreten. Marta Kubischowa sang damals auf einem Balkon über dem Wenzelsplatz in Prag neben dem späteren Staatspräsidenten Václav Havel noch einmal ihr Lied. Es wurde zur Hymne der demokratischen Tschechoslowakei.
S touto krajinou. Zloba, závislášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená navrátí, lidé navrátí. Modlitba má tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.